Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max, Moviepilot-Redakteur, und heute steht wieder eine neue Monatsvorschau auf dem Plan. Das heißt, wir geben euch einen Überblick über die spannendsten Neuheiten, die es im Mai bei Netflix, Amazon und Co. zu streamen gibt. Die stelle ich natürlich nicht alleine vor und habe heute bei mir im Podcast-Studio mir gegenüber sitzend meinen Kollegen Matthias. Hallo.
Hallo.
Bevor wir gleich auf den Mai schauen, muss ich noch einmal erwähnen, was für ein starker Serienmonat hinter uns liegt, weil im April starteten unter anderem eine neue Star-Wars-Serie, Maul, Shadow Lord, The Testaments, The Boys Staffel 5, Only Margot, Beef Staffel 2, Half-Man und jetzt frisch, ich glaube heute, die Horror-Comedy Widow's Bay. Also da waren so viele starke Starts dabei. Matthias, gab es im April auch eine Serie, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
Ich schaue momentan nicht so viel Aktuelles, sondern viel Altes. Aber Maul, Shadow Lord habe ich tatsächlich bisher geschaut. Bin da fast, ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt rauskommt, aber zumindest habe ich fast die ganze Staffel gesehen an diesem Punkt. Und mag die schon sehr gern irgendwie. Die macht Laune.
Bin schon sehr gespannt auf die letzten zwei Folgen.
Hab sie auch neulich vorgestellt in der Monatsvorschau.
Ganz genau.
Ja.
Dann könnt ihr nochmal die April-Vorschau nochmal hören.
Ich meine, so viel mehr sage ich da jetzt auch nicht. Aber vielleicht können wir da am Ende der Staffel so einen ganzen Podcast mal machen oder so. Keine Ahnung. Ich will jetzt nichts versprechen, was Max nicht halten kann.
Schau. Oh, weil ich krieg gerade schon Blicke zugeworfen.
Nein, Matthias, kannst du endlich aufhören zu reden?
Jetzt widmen wir uns aber erstmal dem neuen Monat und den Mai-Highlights. So, Matthias und ich haben euch 15 Serien und Staffeln herausgepickt, die diesen Mai in Deutschland ihre Streaming-Premiere feiern und die unserer Meinung nach besonders interessant oder vormerkenswert sind. Diese 15 Neustarts stellen wir euch gleich der Reihe nach wieder chronologisch vor und das Ganze wie immer spoilerfrei auch. Ihr müsst natürlich nicht mitschreiben, alle Titel findet ihr dann nochmal in den Shownotes übersichtlich und ein kleiner Hinweis noch vorweg, leider waren die Streamingdienste mal wieder nicht schnell genug mit ihren finalen Monatsprogrammen, weswegen vielleicht das ein oder andere Highlight in unserer Auswahl fehlen könnte, weil es noch nicht zu dem Zeitpunkt der Aufnahme bekannt war. Aber an Highlights mangelt es trotzdem nicht. Im Mai zum Beispiel starten in diesem Monat gleich drei Serien, die wir im Streamgestöber hier in unserer Jahresvorschau auf die vielversprechendsten Neuheiten des Jahres schon vorgestellt haben. Da können wir wieder ein bisschen was abhaken von der Liste, dann was erschienen ist. Und bevor wir jetzt in die Mai-Starts eintauchen, gibt's hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV und Paramount Plus. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel von Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV-App auf deinem Handy oder Smart TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta TV Smart Stream mit Werbung oder den Magenta TV Mega Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Matthias, wir starten mit dem Mai. Du hast den ersten Start mitgebracht am 6. Mai.
Kommt nach langer Verzögerung tatsächlich Boston Blue zu uns nach Deutschland. Bei Sky geht das Ganze an den Stream. In den USA läuft die Serie tatsächlich schon länger. 17. Oktober 2025 habe ich nachgeschaut, ist das Spin-off zu Blue Bloods, beziehungsweise die einzig richtige Fortsetzung, die wir jetzt bekommen haben, nach dem jähen Ende der Serie. Tom Selleck hat bis zum Ende gekämpft, dass irgendwie diese Propagandashow noch weitergeht. Die Reagan-Familie in New York mussten wir leider hinter uns lassen für dieses Spin-off. Stattdessen finden wir uns in Boston ein, im Police Department in Boston. Aber wir haben noch ein vertrautes Gesicht auf alle Fälle in der Hauptrolle, nämlich Danny Reagan, die Donnie Wahlberg-Figur. Die ist mitgegangen, führt jetzt diese neue Serie an. In den USA läuft die erste Staffel, denke ich, auch noch. Ich glaube, da sind wir gerade bei Folge 16 von insgesamt 20 Stück, also sie nähert sich dem Ende und wir in Deutschland kommen jetzt langsam aber sicher auch auf den Geschmack, was für Verbrechen denn in Boston zu klären sind. Und ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber ich glaube, die Dynamik wird ziemlich die ähnliche sein, weil schon bei Blue Bloods geht es ja nicht nur um die Polizeiarbeit und die Aufklärung von Verbrechen, sondern auch ganz viel um die Familie, um das gemeinsame Essen. Alle sitzen um den Tisch rum, am Ende an der hohen Kante Tom Selleck. In diesem Fall ist jetzt Donnie Wahlberg so die Figur, auf die sich das Ganze zentriert. Aber er hat auch eine neue Partnerin, nämlich Sonequa Martin-Green. Die kennt ihr alle als Sascha aus The Walking Dead vielleicht. Noch hat ja eine neue Serienhauptrolle an Land
gezogen. Oder aus
gezogen.
Star Trek Discovery.
Stimmt, Star Trek Discovery.
Da bin ich Burnham.
Da bin ich nicht so weit gekommen, wie ich Walking Dead weit geschaut habe. Deswegen ist für mich noch sehr mit Walking Dead belegt. Aber stimmt, sie hat eigentlich echt einen ziemlich geilen Serienrun. Also überleg mal, du bist Teil von drei so großen Franchises. Genau, die beiden ermitteln zusammen. Und ich glaube, der Grund, warum er rüber nach Boston ist, ist, weil sein Sohn wollte sich ja eigentlich in New York bei der Polizei einschreiben, da gab es dann aber einen Aufnahmestopp, soll vorkommen und deswegen ist er rüber nach Boston gewechselt oder runter, hoch, runter.
Das ist hoch, oder?
Hoch, oh Gott, geografische Kenntnisse.
Nee, runter, nee.
Ich weiß nicht. Ich hätte Bauchhaus eher runter gesagt, aber ihr könnt das gerne mal mit eurem Dirke-Welt das nachprüfen.
Einfach nach links.
Genau, und dann hat er, glaube ich, irgendwie, es kommt zu einem Brand und einem Unfall und deswegen kehrt die Donnie Wahlberg-Figur New York den Rücken, um sich ein bisschen auch um ihren Sohnemann bei der Bostoner Polizei zu kümmern.
Genau, und Shaniqua Martin-Greens, die hat ja auch eine ganze Familie, die sie da vor
genau.
Ort mitbringt.
Also eigentlich haben wir eine Doppelfamilie sogar.
Genau.
Ernie Hudson spielt da den Großpapa, Großvater, glaube ich, und auch eine ziemlich coole Besetzung hier. Ernie Hudson kennt man natürlich, absoluter Coolstar aus Ghostbusters unter anderem.
Mhm. Ja, damit habt ihr, wenn ihr Kopfnachschub braucht und
wer Kopfnachschub braucht,
dann ab dem 6. Mai Boston Blue bei Sky und Wow. Und dann mache ich weiter mit dem nächsten Start. Am 9. Mai bei HBO Max startet Song of the Samurai, auch schon ein schöner Titel, der eigentlich schon alles zusammenfasst, warum ich die Serie gucken will. Weil es um Songs geht, nein. genau, das ist der erste Neustart im Mai, auf den ich schon mal richtig gespannt bin. Das ist nämlich ein japanisches Samurai-Action-Drama, was ja ein recht traditionsreiches Seriengenre in Japan ist. Und ich freue mich, dass dies jetzt auch so international mehr Aufmerksamkeit bekommt. Zuletzt hatten wir erst im November 2025 Last Samurai Standing bei Netflix und jetzt hier die Song of the Samurai-Serie, die international dann bei HBO Max läuft. Genau. Und die Serie ist eine Live-Action-Adaption eines Mangas, der heißt Chiroran Shinsengumi Requiem. der Manga lief von 2010 bis 2023 in 36 Bänden. Ich glaube nicht, dass die alle in einer Staffel abgehandelt werden. Schauen wir mal. Zur Handlung, das Ganze ist eine historische Geschichte, die führt zurück ins Japan des 19. Jahrhunderts, kurz vor dem Ende der Edo-Zeit und stellt einen Charakter ins Zentrum, der tatsächlich existiert hat, und zwar Hijikata Toshizo, ein Raufbold und Schwertkämpfer, der sich schließlich den Shinsengumi anschließt. Das war eine Eliteeinheit aus Samurai und Schwertkämpfern, die Kyoto und das Shogunat und ihre Ideale mit eisernem Willen verteidigt haben. Und dabei folgen wir dann den Erlebnissen der Shinsengumi, also Hijikata und seinen Kameraden, deren Zusammenhalt von Verrat, Krieg und anderen Konflikten auf die Probe gestellt wird. Und was ich ganz spannend finde, produziert wird die Serie vom japanischen Produktionsstudio The Seven, was für Netflix schon die Serien Alice in Borderland und Juju Hakusho, auch eine Manga-Live-Action-Adaption, produziert hat. Und jetzt gerade auch, ich glaube erst letzte Woche, einen mehrjährigen Deal mit Disney Plus geschlossen hat. Also es ist ein schon sehr renommiertes Produktionsstudio für japanische Serien, die auch außerhalb Japans jetzt ein bisschen größer werden. Genau, also da bin ich schon sehr gespannt und hoffe auf viele actionreiche Schwertkämpfe. Insgesamt sind es 8 Folgen. Ist leider noch nicht bekannt, ob es eine deutsche Synchronfassung gibt oder nur deutsche Untertitel, aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Dann gebe ich wieder weiter an Matthias.
Ja, wir wechseln
jetzt ein bisschen Fantasy
zu Amazon Prime, genau, da ist ein großes Fantasy-Finale erwartet uns, die dritte Staffel von Good Omens, wobei man dritte Staffel hier wirklich in den größten Anführungszeichen überhaupt schreiben muss, technisch gesehen vermutlich ja und vertraglich sind die Stars und Leute hinter den Kulissen gebunden, dass sie hier an einer Staffel 3 mitwirken, aber rein faktisch bekommen wir nur eine Episode mit einer Lauflänge von 90 Minuten. Es ist also eher ein abschließender Spielfilm, wie wir das ja bei vielen Serien schon gesehen haben, die eher so vorzeitig beendet wurden. Bei Netflix hat zum Beispiel Sense8 so ein abschließendes Finale bekommen oder Deadwood hat Jahrzehnte später nochmal einen Spielfilm als Finale bekommen und jetzt.
Oder jetzt halt auch demnächst Heartstopper. Kriegt ihr auch einen Abschlussfilm bei Netflix im Juli?
Das ist schon so, eigentlich so fast schon gang und gäbe bei Dingen, von denen wir uns zu früh verabschieden mussten. Jetzt sind David Tennant und Martin Sheen dran als Damon Crowley und Erzengel. Erzengel? Nee, einfach nur Engel. Oh Gott, wie spricht man ihn aus?
Jedes Mal.
Oh Gott.
Ich vergesse es auch immer wieder zwischen den Staffeln, weil es immer so lange her ist.
Okay, wir haben auf alle Fälle... Dämon und Engel gehen Hand in Hand, müssen sich verbrüdern, um die Welt zu retten. Genau. Der Antichrist wird geboren, ein 11-jähriger Junge, treibt da sein Unwesen, ist ausgebüxt, den müssen sie finden, um irgendwie alles wieder richtig hin zu kriegen. Ich gehe mal stark
davon
aus.
Das war die erste Staffel.
Das war die erste Staffel, ja. Das ist auch ähnlich im Tonfall weitergehen wird, also dass so gespielt wird mit, wir sind hier in diesem Fantasy-Element, wir haben diese religiös angehauchten Themen irgendwie mit dabei. Es wurde sogar Jesus besetzt, habe ich irgendwo gelesen. Ich bin leider bei der zweiten Staffel ausgestiegen.
Es geht um das Second Coming im großen Finale und ob der Breakup zwischen Engel und Dämon wirklich auf ewig halten wird oder ob sie sich nochmal versöhnen können und hoffentlich ihr Happy End bekommen am Ende.
Ich glaube, es kriegen ja Happy End. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, was wir auf alle Fälle erwähnen müssten. Ich glaube, warum das jetzt so zustande gekommen ist, wie es zustande gekommen ist, liegt daran, dass Neil Gaiman, der ja auch Co-Autor der Vorlage ist, zusammen mit Terry Pratchett und dann hier letzten Endes auch die kreative Kraft der ersten zwei Staffeln war, als Showrunner, als Drehbuchautor, auch als Produzent und so, war ja wirklich der Good Omens bei Amazon Prime und ich glaube mit BBC ist das ja auch co-produziert, vorangetrieben hat. Gegen den wurden aber in den vergangenen Jahren Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs erhoben und Amazon hat dann da ziemlich schnell eine Linie gezogen und sich von ihm als Kreativen getrennt. Das heißt, diese dritte Staffel beziehungsweise jetzt diese Abschlussfolge wurde komplett ohne seine Beteiligung gemacht. Das nur so als Kontext, warum das jetzt so in die Brüche geht.
Bin ich auch sehr gespannt, ob wir jemals diese Fantasy-Serie Anansi Boys sehen werden. Die ist ja komplett abgedreht, auch bei Amazon, aber auch aktuell noch im Giftschrank.
Ja.
Mal schauen, ob die kommt. Genau, also erstmal das Good Omens Finale, Staffel 3.
Staffel 3.
Diese Staffel könnt ihr an einem Nachmittag gucken.
Oh ja.
Am 13. Mai.
In einer ausgedehnten Mittagspause.
So, dann mache ich weiter. 14. Mai, da geht es diesmal zu Magenta TV mit einer Serie, die heißt Cold Water. Das ist eine sechsteilige britische Psycho-Thriller-Serie aus dem Hause ITV. Und die ist vor allem für The Walking Dead Fans spannend. Wir hatten es ja eben schon mal Walking Dead kurz erwähnt. Denn die Hauptrolle darin spielt Andrew Lincoln, den wir über Jahre hinweg natürlich durch die Zombie-Apokalypse als Rick Grimes begleitet haben. Und das Spannende an der neuen Serie ist, das ist seine erste Serienhauptrolle seit The Walking Dead, also überhaupt seit seiner Rick Grimes-Ära.
Wahnsinn.
Hat sich voll und ganz auf Walking Dead verschrieben seit 2010. Und seitdem hatte er abseits dieses Zombie-Franchise eigentlich nur zwei andere Filme und Serien, Rollen da drin. Einmal Beflügelt, ein Vogel namens Penguin Bloom im Jahr 2020, falls sich jemand erinnert.
Ich erinnere mich.
Und das andere war in einer Folge der Horror-Anthologie Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities im Jahr 2022. Und jetzt spielt er aber erstmals wieder eine Hauptrolle in einer Serie, in einer Miniserie, also eine kurze Hauptrolle. Genau, worum geht es? Also in Coldwater spielt Andrew Lincoln den Familienvater John aus London, der nicht weiter von Rick Grimes entfernt sein könnte. Der wird nämlich Zeuge eines gewaltsamen Angriffs auf eine Frau auf einem Kinderspielplatz. Und anstatt einzugreifen und zu helfen, erstarrt er vor Angst, dreht sich um und ergreift die Flucht. Genau, und nach diesem Vorfall steckt er in einer tiefen Männlichkeitsexistenzkrise und ergreift auch aus London die Flucht. Gemeinsam mit seiner Familie zieht er in das kleine schottische Dörfchen Coldwater, um dort einen Neuanfang zu wagen. Genau, und hier freundet er sich dann schnell mit seinem exzentrischen Nachbarn Tommy an. Ein unbequem freundlich kann man auch sagen, gläubiger Typ, der mit der ortsansässigen Pfarrerin verheiratet ist. Aber Johns Ehefrau Fiona, die wird zunehmend misstrauischer, wie sich Tommy verhält. Irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Und John hingegen ist blind für sämtliche Red Flags und vielleicht auch etwas froh, endlich eine richtige Männerfreundschaft entwickeln zu können. Jemandem, der ihm nicht das Gefühl gibt, klein und schwach zu sein. Und wie sollte es auch anders sein, nimmt das Ganze eine böse Wendung, als Johns sämtliche innere aufgestaute Wut sich entlädt und er einen nervigen Dorfrüpel vermutlich tötet und sein neuester Kumpel ihm hilft, das Verbrechen zu vertuschen. Und jetzt scheint es dann wirklich keinen Ausweg mehr aus dieser toxischen, immer toxischer werdenden Freundschaft zu geben. Blöd nur, dass sich dann die Hinweise häufen, dass Tommy vielleicht ein psychopathischer Serienkiller ist. Und der hat John bei den Eiern, kann man sagen. Also ihr merkt es vielleicht schon, die Serie wird immer weirder und abgedrehter. Also wenn ihr Andrew Lincoln mal wieder völlig unhinged sehen möchtet, dann solltet ihr Coldwater mal reinschauen. Das kann er ja auf jeden Fall gut. Tränenreiches Gesicht und Schreianfälle, sowas kann Andrew Lincoln hervorragend.
Es gibt niemanden besser, der diesen unfassbaren Blick hat, wo die Augen schon so halb im Wasser stehen.
Ja, es ist die ganze Serie ein armer Tropf, den man einfach mal in den Arm nehmen möchte oder ihm eine klatschen will.
Beides.
Genau. Serienschöpfer bzw. Drehbuchautor des Ganzen ist David Ireland, der vor allem aus dem Theaterbereich kommt und zum Beispiel auch für die irische Comedy-Serie Derry Girls geschrieben hat. Und neben Andrew Lincoln gibt es noch ein paar weitere spannende Gesichter im Cast. Andrew Lincolns Ehefrau, also die Ehefrau seiner Figur, wird gespielt von Indira Varma. Die kennen wir unter anderem als Ellaria Sand aus Game of Thrones oder als P.T. Brakespear aus Carnival Row. In der Obi-Wan Kenobi-Serie hat sie, glaube ich, auch mitgespielt.
Ich musste als allererstes gerade an Obi-Wan denken.
Ja.
Oh je. Da aber hieß, da auch nur eine ganz kleine Rolle.
Da hieß sie Tala Durrit. Mhm. Genau. Und zuletzt auch in der zweiten Staffel von The Night Manager hat sie auch mitgespielt. Und die Pfarrerin, die Nachbarin, wird gespielt von Eve Myers, auch eine sehr bekannte britische Schauspielerin. Ich kenne sie vor allem immer aus als Gwen Cooper aus dem Doctor Who Spin-off Torchwood. Aber sie hat auch mitgespielt in Broadchurch, Hijack oder zuletzt der Thriller-Serie Krähenmädchen. Und der große Psychopath im Raum in der Serie, der Tommy, der wird gespielt von Ewan Bremner. Den kennt man vor allem aus Trainspotting, Spud aus Trainspotting. Oder als zuletzt hat er den kauzigen Pirat Buttons gespielt in der ganz fantastischen Piraten-Comedy Our Flag Means Death. Auch nochmal ein Shoutout an diese Serie. Mhm. Genau, insgesamt sind das 6 Folgen und die könnt ihr ab dem 14. Mai dann bei Magenta TV streamen.
14. Mai, gutes Stichwort, oder? Können wir gleich weitermachen mit Amazon Prime, da gibt es nämlich was zum Lachen. Nämlich eine neue Ausgabe von LOL steht endlich wieder vor der Tür. Es gibt keine Serie, die so zuverlässig rausfeuert, glaube ich, wie LOL bei Amazon Prime. Es sind ja nicht nur die Hauptstaffeln, sondern auch immer wieder die Specials themed zu, was gab es jetzt, Weihnachten, Halloween und so?
Weihnachten und Halloween gab es bisher. Mal gucken, wie lange wir die Serie dann noch vorstellen im Podcast. Staffel 17.
Ja. habt ihr schon mal was von LOL gehört? Aber ich meine, es ist ja immer ganz spannend, kurz mal auf den aktuellen Stand zu kommen. Wir haben mindestens eine große Änderung in der Staffel, aber zuerst mal, was bleibt gleich? Michael Bulli-Herbig ist nach wie vor Gastgeber, Moderator, freut sich in seinem privaten Kämmerlein, wenn Leute rausfliegen. Und wer fliegt raus, das können wir euch noch nicht verraten, aber in die LOL-Arena gehen auf alle Fälle rein Martina Hill, Barbara Schöneberger, Thorsten Sträter, Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker, Caroline Kebekus, Olaf Schubert und Teddy ist auch wieder dabei. Also alles vertraute Gesichter, wenn ich mich nicht irre. Ich habe die alle garantiert schon mal irgendwo in irgendeiner LOL-Staffel in irgendeiner Art und Weise gesehen. Aber wenn ihr jetzt mitgezählt habt, der Cast ist noch nicht komplett. Es fehlt ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin. Und wir wissen nicht bis zum Staffelstart, wer das sein wird. Das ist so irgendwie die große Veränderung. Hat natürlich auf die Serie an sich keine Auswirkung, macht aber die Vorfreude, glaube ich, ein bisschen größer. Also ich habe gemerkt irgendwie, dass es bei mir schon so die Neugier gekitzelt hat, weil ich bin gespannt, ist halt jetzt dieser Überraschungsgast, ist das eine Person, die aus dem Comedy-Bereich kommt oder ist es halt wirklich wieder so jemand richtig Großes, vielleicht sogar jemand aus Übersee oder so. Wir hatten ja schon mal kurz drüber geredet hier, Max, dass John Cleese ja so bisher, glaube ich, der einzige internationale Gast
zumindest
war.
Zumindest der mir so als erstes in den Kopf kam.
Ich weiß gerade auch nicht, ob es noch jemanden gab vielleicht, liebe LOL-Fans da draußen, sagt mal Bescheid für unsere Casual-Gucker. Aber ja, da werde ich auf alle Fälle reingucken, um einfach nur in der ersten Folge zu erfahren, wer das dann ist. Und dann fliegt die Person gleich raus.
Und dann ist es wieder Elias Mbarek oder so.
Ja, aber das müsste jetzt schon jemand sein, den sie noch nie hatten, ehrlich gesagt. Ja. Weil
sonst sind das ja wirklich komplett Leute, die schon mal dabei waren.
Ja,
jetzt.
Ich meine, man könnte auch so ein Best-of machen mit hier, ich meine, Max Giermann und, keine Ahnung, Martina Hill sind ja absolute Banger oder Caroline Kippekus, keine Ahnung. Teddy,
ich also, denke mal so Staffel 11 ist dann, da können sie es dann machen, 10 Gewinner. So.
Oh ja, das ist dann wie bei die Tribute von Panem, dass du irgendwann die Gewinner gegeneinander antreten lässt. So, sie denken, sie haben endlich dieses Trauma hinter sich gelassen und dann müssen sie doch zurück. Die Hungerspiele beginnen. Dieses Jahr übrigens auch im Kino im November, aber das ist, glaube ich, was von einem anderen Podcast. LOL kommt wieder mit 6 Folgen, die jeweils im Doppelpack wöchentlich ausgestrahlt werden ab dem 14.05. bei Amazon Prime.
Und irgendwann dieses Jahr kommt auch noch das erste Spin-off. LOL Next heißt das. Dann mit, glaube ich, unbekannteren upcoming Comedians.
Das finde ich aber auch gut.
Ja. Das habe ich mir eigentlich von Anfang an bei der Serie gewünscht, dass man auch ein paar unbekanntere
Leute
Comedians
entdeckt,
mit da reinbringt. Schauen wir mal. So, und dann hast du noch eine Serie mitgebracht am 14. Mai.
Ein 14. Mai ist echt ein sehr stressvoller
Tag.
da gehen wir rüber von Magenta zu Amazon. Zu Netflix sind wir jetzt mit Soulmate. Nicht zu verwechseln mit Soulmates, eine dystopische Sci-Fi-Serie, die 2020 bei Amazon Prime kam. Hier sind wir mit Soulmate, das Singular und mit einem Leerzeichen dazwischen. 2 Worte getrennt geschrieben, eine japanische Originalproduktion bei Netflix, die aber nicht nur in Japan spielt, sondern so ein bisschen rund um die Welt führt. Wir sind auch in Seoul und wir sind vor allem auch in Berlin, wurde auch teilweise hier in Berlin gedreht. Ganz spannend, da könnt ihr vielleicht so ein bisschen Lokalkolorit mit aufgreifen. Und erzählt wird die Geschichte von einem koreanischen Boxer, der hier in Berlin einen jungen Mann namens Ryu Narutaki trifft und die beiden lernen sich kennen und merken, okay, da gibt es mehr zwischen uns. Vielleicht
sind sie vielleicht seelenverwandt?
Sind sie vielleicht seelenverwandt? Verlieben sie sich ineinander? Das wird, glaube ich, eine sehr große, herzzerreißende, sehr dramatische, melancholische Geschichte, die vor allem, jetzt kommt der Knackpunkt, an der Erzählung über 10 Jahre hinweg sich so streckt. Also das finde ich schon irgendwie spannend, so das als Framing-Device irgendwie zu nehmen, um diese Geschichte groß aufzuziehen. Mein allererster Gedanke war, das ist vielleicht so ein serielles Äquivalent zu der Before Sunrise, Midnight, Sunset Trilogie, wo sich die beiden Hauptfiguren ja auch nur alle paar Jahre wieder treffen. Also so wie ich Soulmate verstanden habe und wie auch der Trailer wirkt, sind nicht so große Pausen dazwischen und es ist auch nie diese Frage so, ist es wirklich so on-off oder keine Ahnung was, sondern eher von einfach diese Reise, verschiedene Kulturen treffen aufeinander, verschiedene Städte, Umgebungen und das eben über eine Dekade hinweg. Ich glaube, wenn ihr irgendwas wollt, wo ihr heulen könnt, dann könnt ihr euch in Soulmate reinbegeben. Gutes Double Feature mit LOL. Guckt eine Folge LOL, dann könnt ihr lachen, guckt eine Folge Soulmate. Dann
wenn euch Heated Rivalry zu heated war.
Ja, genau. Hier wird euer Herz auch rausgerissen. 8 Folgen lang. Ich gehe stark davon aus, die wird Netflix alle an einem Tag veröffentlichen. Das wird nicht die Art von Serie sein, die sie teilen.
Freue ich mich schon sehr. Bin ich schon sehr gespannt.
Ja. Sieht auch sehr stylisch aus, ja. Von den Bildern her. Gell?
Es gab, glaube ich, erst 2 Bilder. Aber die sahen schon mal richtig cool
ja,
aus.
Ja, halt dieses, was du hast, so Urban Photography irgendwie in so ein leicht lila getaucht. Eher so ein, ich musste an Her denken. Das war ehrlich gesagt meine erste Referenz, der Spike-Jones-Film. Weil der auch eher so moody funktioniert irgendwie. Keine Ahnung.
Ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. So, jetzt komme ich zu einer Serie, die auch auf meiner Watchlist ist. Am 15. Mai, kommen wir jetzt mal einen Tag voran, bei Paramount Plus startet Dutton Ranch. Ein neuer Monat, eine neue Yellowstone-Serie, aber ich beklag mich nicht. Genau, während Marshalls ja zuletzt die Geschichte von Casey Dutton als Action-Krimiserie fortgesetzt hat, ist Dutton Ranch jetzt am ehesten eine richtige Fortsetzung von Yellowstone. Denn hier haben wir nicht nur die Story von Beth und Rip, zwei absoluten Fanlieblingen, weitergesponnen. Auch wirkt die Serie tonal sehr am Original, zumindest wenn man den Trailer guckt. Aber worum geht es? Wir erinnern uns zurück, die Western-Drama-Serie Yellowstone ist schon zu Ende und die titelgebende Ranch in Montana existiert nicht mehr. Stattdessen kaufte dann Beth Dutton am Ende der Serie ein Stück Land in Dillon, Montana, um dort gemeinsam mit ihrem Ehemann Rip und ihrem Ziehsohn Carter eine eigene Ranch aufzubauen. Aber jetzt kommt der große Twist, die neue Serie spielt in Texas. Also müssen sich die Pläne irgendwie geändert haben. Ich weiß noch nicht, ob die Serie oder wie die Serie das dann erklärt, dass sie dann doch jetzt eine Ranch ganz woanders haben, und zwar in Texas. Bin ich aber schon sehr gespannt. Genau. Und natürlich ist es natürlich ein bisschen schade, dass es nicht mehr die schönen Montana-Landschaften gibt. Mm. Aber Texas ist bestimmt auch schön.
I guess.
Genau. Und jetzt müssen sie halt fernab von ihrem Dutton-Vermächtnis eine neue Dutton-Ranch aufbauen in Texas, und die wird natürlich wieder von allerlei Konflikten und Machtspielen begleitet, vor allem mit einer rivalisierenden Ranch. Und im Trailer sieht man schon, dass eine Leiche auf dem neuen Land der Duttons gefunden wird. Häuser brennen, Drohungen werden ausgesprochen, also da geht es wieder heiß her. Genau, insgesamt gibt es 9 Folgen in der ersten Staffel, 2 Folgen zum Auftakt, und der Rest erscheint dann wöchentlich bis Anfang Juli bei Paramount Plus. Und falls ihr euch jetzt fragt, und wie ist Taylor Sheridan, das große Yellowstone Mastermind, in diese Serie involviert? Nicht wirklich, eigentlich fast gar nicht. Kreiert wurde die Serie nämlich von Chad Feehan, der vorher die Serie Lawman Bass Reeves entwickelt hat, die ja ursprünglich mal als Spin-off zu Yellowstone zum Yellowstone-Spin-Off 1883, also ein Spin-Off zum Spin-Off, was angedacht, dann aber doch eigenständig wurde. Mittlerweile kam jetzt auch die Meldung, dass er auch schon wieder ausgestiegen ist aus der Serie und ab Staffel 2 nicht mehr dabei ist, der Showrunner.
Ich dachte mir, heute früh an diesem Tag, wo wir hier aufnehmen, gehe ich die News durch, und das ist die erste Sache, die mir irgendwie so in den Feed rutscht, und ah ja, läuft gut bei euch.
Genau. Zum Cast vielleicht noch, da gibt es auch ein paar spannende Yellowstone-Neuzugänge neben den Rückkehrern Kelly Riley, Colt Hauser und Finn Diddle. Unter anderem neu dabei sind Jay Courtney, Ed Harris, finde ich super. Es gibt so viele Filme und Serien, wo er Cowboyhüte trägt. Ich hoffe, er trägt einen Cowboyhut in dieser Serie. Und die große Widersacherin der Duttons in dieser Staffel wird gespielt von Annette Bening.
Das ist echt ein guter Cast.
Ja, und da gibt's eine interessante Yellowstone-Verknüpfung, weil 2003 hatte Annette Bening eine Hauptrolle in Kevin Costners Western Open Range. Also sie stand schon mit einem echten Dutton vor der Kamera.
Der damals aber nicht gar nicht wusste, dass er ein Dutton ist.
Genau, also nehmt das einfach mal so hin jetzt, diesen Fun Fact. Ich bin auf jeden Fall schon mega gehypt auf Dutton Ranch und hoffe doch sehr, dass die Serie auch diese Intensität und Spannung von Yellowstone wieder zurückbringen kann. So, Matthias, 15.05. ist wieder ein guter Tag.
Es ist echt, also wer am 14. und am 15.05. alles guckt, existiert nicht, weil das ist unmöglich. bei Netflix können wir mal wieder in die Welt von Haus des Geldes eintauchen, denn da startet, Achtung, das braucht jetzt auch wieder Erklärung, es ist nicht so weird wie bei Good Omens Staffel 3, wo wir nur eine Folge haben, aber das hier ist, Achtung, theoretisch die zweite Staffel des Spin-offs Berlin, aber Netflix hat sich dazu entschieden, das neu zu framen und einfach als eigene Miniserie zu veröffentlichen, deswegen haben wir jetzt Berlin und die Dame mit dem Hermelin. Es geht, wie gesagt, Berlin kehrt als Figur zurück. Wir sind in Sevilla dieses Mal, und gestohlen werden soll von Leonardo da Vinci das weltberühmte Gemälde Dame mit Hermelin. Aber wie sich herausstellt, ist das Ganze nur eine größere Ablenkungsaktion, weil im Hintergrund finden andere düstere Dinge statt. Unter anderem treiben da zwei Figuren ihr Unwesen, der Herzog und die Herzogin von Malaga, die den guten Berlin erpressen wollen, und das will er sich nicht gefallen lassen und leitet da einen größeren Coup in die Wege, den wir natürlich erst so im Verlauf der Staffel, nämlich an, in seiner ganzen Gesamtheit, die ganze Dimension dieser Operation erfassen werden. Das sind wieder 8 Folgen, die von Netflix an einem Schlag veröffentlicht werden. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht weiter was dazu sagen, weil Haus des Geldes ist eines dieser großen Serienmonumente, an die ich mich noch gar nicht rangetraut habe und das vermutlich jetzt auch nicht mehr tun werde, weil wir sind schon hier eine Hauptserie, 3 Spin-off-Serien theoretisch jetzt mit Berlin Staffel 2. Und was war das andere? Haus des Geldes Korea, gell? Mhm. Gibt's auch noch.
Also ein Remake, Spin-off.
Ja. Bist du da noch dran bei Haus des Geldes? Oder ist diese Ära vorbei? Ich fühl's auch überhaupt nicht mehr, dass das so Teil des popkulturellen Diskurses oder so ist.
Also die erste Staffel hatte ich gesehen von Berlin, aber die hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen wie Haus des Geldes jetzt die ersten 2 Staffeln. mal gespannt. Die hat halt auch jetzt das Problem, dass es nur noch so, eigentlich so eine sehr enge Zeitspanne gibt, bevor halt Haus des Geldes beginnt oder bevor halt klar wird, dass Berlin so eine tödliche Krankheit hat. Und also die Serie hat so ein sehr enges Korsett und ich weiß nicht, ob sie das auch einfach ignoriert vielleicht, dass es jetzt, glaube ich, nur noch so 2 Monate gefühlt gibt, wo die spielen kann zeitlich. Schauen wir mal.
Wann kommt das Crossover mit Army of Thieves, wo sie alle auf Matthias Schweighöfers Safe-Knacker treffen?
Ach du Scheiße. Aber ich glaube hier, der Professor Alvaro Morte, der soll, glaube ich, sogar auch eine Gastrolle haben in der neuen Staffel. Okay.
Vielleicht ist das ja so das Ende. Es ist wie, oh mein Gott, Berlin Staffel 1 und 2 verhalten sich wie Andor Staffel 1 und 2 zu Rogue One. Und dann gehen wir direkt fließend in Haus des Geldes über.
Hier habt ihr es zuerst gehört.
Berlin, der Cassian Andor von Netflix. Okay, nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Ich gehe mal zur nächsten Serie. Bei Disney Plus startet die 2. Staffel von Rivals am 15. Mai. Rivals ist eine britische Dramedy-Serie und das war so für mich eine der größten Serienüberraschungen 2024, schon ein bisschen her. Es ist nämlich so ein Mix aus versautem Bridgerton und Succession, kann man nicht anders sagen. Im Cast sind David Tennant, Alex Hassel und Aidan Turner. Aidan Turner mit Schnäuzer. Chefskiss in der Serie. Also das Ganze basiert auf einer 11-teiligen Romanreihe von Jilly Cooper, die Rutshire Chronicles. Und es geht einerseits um Romantik, Sex und Intrigen frustrierter reicher Leute aus den englischen Cotswolds in den 1980er Jahren. Und auf der anderen Seite stehen dann noch knallharte Machtspiele in der Welt des Fernsehgeschäfts. Und ohne zu spoilern, in der 2. Staffel ist jetzt Bösewicht Lord Tony Beddingham, David Tennants Charakter, ist zurück und ruchloser als je zuvor. Denn im Krieg der beiden Fernsehunternehmen Corinium und Venturer will er als Gewinner hervorgehen und dafür manipuliert er alle Menschen in seinem Umfeld, nutzt Skandale als Waffen, um seine Gegner, wie zum Beispiel Moderator Declan O'Hara und Aristokratenlebemann Rupert Campbell Black, zu vernichten. Genau, also und Skandale und pikante Geheimnisse gibt es natürlich genug in den Cotswolds. Du hast, glaube ich, bestimmt zum ersten Mal von der Serie gehört gerade, oder?
Na, der Titel ist schon irgendwo in meinem Feed bestimmt ein paar Mal aufgetaucht, aber ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass David Tennant hier schon 2-mal im Podcast jetzt vertreten ist. Mhm. Also vielleicht sollte ich da mal reingucken. Disney Plus ist ja nicht so weit entfernt.
Und Staffel 2 ist natürlich jetzt noch spannend, da gibt es auch eine neue Darstellerin im Cast und zwar in Staffel 2 ist neu dabei Hayley Atwell, die wir alle als Peggy Carter aus dem MCU kennen unter anderem. Genau, und nachdem Staffel 1 8 Folgen lang war, ist Staffel 2 diesmal gleich 12 Folgen lang. Aber
okay,
dafür ist die Ausstrahlung maximal kompliziert. Los geht es nämlich jetzt am 15. Mai mit 3 Folgen. Du musst nicht so viel gucken. Weitere 3 Folgen sollen dann kurz danach veröffentlicht werden. Es gibt aber noch keinen Termin. Und die 2. Hälfte der Staffel soll dann zu irgendeinem späteren Zeitpunkt im Jahr kommen.
Okay, na gut.
Also wenn man wird immer nur angefüttert, häppchenweise.
Das ist ja verwirrend.
Mhm. Genau, das ist dann Rivals Staffel 2. Schaut doch gerne mal rein, die macht sehr viel Spaß, die Serie. Dann mache ich weiter. Am 20. Mai kommt die erste große Apple TV-Serie im Mai. Maximum Pleasure Guaranteed. Und vielleicht ist das Versprechen, was die Serie auch gibt, was einen erwartet beim Schauen. Das Ganze ist eine Thriller-Comedy-Serie mit Tatjana Maslany in der Hauptrolle. Ihre erste große Serienhauptrolle seit She-Hulk. Genau. Zuletzt hatte sie auch eine kleine Rolle in Starfleet Academy, aber nur in 2 Folgen, glaube ich, oder 3 Folgen. Aber Tatjana Maslany wäre ja auch eigentlich schon Grund genug, die Serie schauen zu wollen. Aber auch sonst klingt sie spannend. Vom Genre her ist das eher so Dark Comedy. Also Tatjana Maslany spielt hier eine gestresste Frau namens Paula, die frisch geschieden ist und das Sorgerecht der gemeinsamen Tochter hängt in der Schwebe und aus ihrem Alltag flüchtet sie sich mit regelmäßigen Videocalls mit einem Camboy. Doch eines Tages erlebt sie dann live on camera mit, wie dieser aus seiner Wohnung entführt wird. Und jetzt muss sie sich natürlich fragen, hat sie gerade ein Verbrechen mit angesehen? Ist das vielleicht ein geheimer Hoax, um Lösegeld aus ihr herauszubetrügen? Auf jeden Fall ist das nur der Anfang einer Verkettung von Ereignissen rund um Erpressung und Mord, die sie immer tiefer in einen verschwörerischen Kaninchenbau hinabfallen lässt, der ihr Leben komplett aus den Angeln hebt. Und mehr darf ich zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht sagen zu der Serie. weil es gibt auch, glaube ich, den offiziellen Trailer gab es noch nicht. Aber im ersten Teaser erkennt man eigentlich auch schon, dass das Ganze eine schwarzhumorige Stressserie sein wird mit crazy Twists. Im Cast sind unter anderem noch dabei Jake Johnson, der auch bekannt ist als Nick aus New Girl. Murray Bartlett aus The White Lotus ist dabei und Brandon Flynn, falls sich noch jemand erinnert, Justin Foley aus Tote Mädchen lügen nicht, der spielt hier auch mit.
Jumpscare, Tote Mädchen lügen nicht.
Ja, was war sonst seine große Rolle? Das Hellraiser Reboot, das hätte wahrscheinlich jetzt auch nicht viel gesagt.
Ja.
Also insgesamt 10 Folgen, die rund 35 Minuten lang sind. 2 gibt zum Start und der Rest erscheint dann wöchentlich. Hattest du die Serie schon auf dem Schirm?
Jetzt ja. Also auch eine Stressserie, da bin ich einmal dabei.
Mit Maximum Pleasure guaranteed.
Das hört sich schon ehrlich gesagt ziemlich gut an. Und hier auch Tatjana Maslany ist ja spätestens seit Orphan Black eigentlich so im Serien-Olymp angekommen. Also keine Ahnung, ob es den Olymp wirklich gibt, aber wie viele Klone spielt sie da von sich selbst?
Viele.
Viele. Wer das geschafft hat.
Genau, und jetzt spielt sie Stress. In Person. So, dann kommt aber ein großer interessanter Titel von Netflix noch am 21. Mai.
Genau, The Burrows heißt das. Es ist, glaube ich, die am leichtesten aufgemacht, die neue Serie der Stranger Things Macher. Matt und Ross Duffer sind ja wirklich dieses Jahr, man könnte meinen, sie haben sich erstmal Urlaub gegönnt nach dem großen Stranger Things Finale, aber sie sind ja mit einigen neuen Sachen wieder bei Netflix vertreten. Allerdings muss man ja auch sagen, sie sind nicht wirklich so die Showrunner, sie sind auch nicht die Serienschöpfer von dem Ganzen, sondern sie sind ja auch einfach als Produzenten unterwegs und haben da in den vergangenen Jahren viele Formate mit auf den Weg gebracht, die halt jetzt so nach und nach kommen. Also ich glaube, den beiden geht's gut. Die haben auch Zeit, sich zu erholen. Ich hoffe, sie haben Wochenenden, plural nicht nur eins nach dem Stranger Things Finale. Und ich glaube, warum man Stranger Things gerne damit reinkippt, ist, weil die Handlung sich auch so ein bisschen ähnlich wie Stranger Things anhört, beziehungsweise der Trailer hat jetzt auch schon so ein paar Parallelen aufgetan. Es wird sogar auf Fahrrädern durch kleine Siedlungen gefahren hier. Eine Seniorensiedlung in New Mexico ist der Handlungsort von The Burrows. Wir sind ungefähr wieder im Sci-Fi-Mystery-Genre veranschlagt. Vielleicht könnte man auch ab einem gewissen Punkt Parallelen zu X-Files oder so ziehen, weil wir haben hier eine Gruppe, die sich die Siedlung genau anschaut und dann feststellt, irgendwas Übernatürliches im Gange, was könnte hier passieren, do you believe? Wer ist das denn alles? Der Cast ist nämlich hier auch sehr beeindruckend. Also von der Netflix-Serie, dass hier Bill Pullman, Gina Davis, Alfred Molina, Clark Peters, Alfred Woodard und Jenna Malone vor der Kamera zu sehen sind und noch ein paar andere, die ich jetzt gar nicht nennen will, um diese paar Leute hier aufs Podest zu heben. Genau, ihr habt schon gemerkt, die meisten davon sind ein älteres Semester, also wir haben quasi das Rentnerin-Äquivalent zu den Kids aus Stranger Things. Und ich glaube,
was ja auch eigentlich so passend ist, wenn man jetzt so Stranger Things ist ja auch so diese 80er Jahre und Amblin-Filme so angelehnt und da geht es ja auch immer meist so um so eine Gruppe Kinder, die nicht wahrgenommen werden, so von älteren Leuten. Und hier sind es halt ältere Leute, die auch nicht mehr wahrgenommen werden von anderen Erwachsenen, weil sie halt wie Kinder behandelt werden. So.
Ehrlich gesagt, weißt du, an was ich als allererstes denken musste, als ich mich heute früh in der Serie eingelesen habe, als wir hier im Stephen King Podcast darüber gespielt haben, dass Stephen King ja oft seine Geschichten so aufbaut, wir haben die jungen Figuren und später gibt es eine Zeitebene, wo die älteren Figuren auf diese Geschichten zurückblicken. Und was ist, wenn, also das ist jetzt eine sehr wilde Fantheorie, was ist, wenn alle Hauptfiguren aus The Burrows in Wahrheit die älteren Versionen der Stranger Things Kids aus den 80ern sind?
Das kann ich dir schon vorwegnehmen, das sind sie nicht.
Ja, I know. Ich wollte das nur mal so als Bullshit hier in den Podcast hineinstellen.
Ist ja auch wieder so eine Gruppe von Außenseitern kommt zusammen mit übernatürlichen Sachen. Obwohl das Ganze auch schon so allein mit diesem Setting in New Mexico natürlich auch so ein bisschen Spielbergig angehaucht ist, so unheimliche Begegnung so der
Area
51,
Hier, Roswell, New Mexico, nie gesehen, aber das ist ja auch ein großer Klassiker der Fernsehgeschichte. Hat auch eine Neuauflage vor ein paar Jahren bekommen, die nicht mehr läuft, I guess.
Die habe ich auch nicht gesehen.
Ja. Nie wieder was davon gehört.
Genau, aber weil du eben schon sagtest, die Duffer-Brüder. Ich finde ja noch spannender an der Serie sind die eigentlichen Serienschöpfer.
Stimmt, die haben nämlich gemacht hier Der dunkle Kristall, das ist Jeffrey Addis und Will Matthews, hier Dunkle Kristall, also nicht der Originalfilm, das ist auch wieder ein anderes Semester, Dunkle Kristall, Ära des Widerstands, die Serie, die zu Netflix kam und ich glaube die Lieblingsserie von Max aller Zeiten ist. Warum stelle ich das eigentlich vor und nicht du?
Aber das hier ist ein komplett anderes Genre, ne? Sci-Fi-Mystery.
Ja, jetzt Fantasy. Ich will nur mal ganz kurz erwähnen, der Regisseur von Der dunkle Kristall, weil das ist immer noch so unfassbar, ist Louis Leterrier. der leider nicht an The Burrows beteiligt ist, aber ja, von Fast and Furious 11 oder was hat er gemacht? Ja, 11? War das der letzte?
Ich habe die alle nicht gesehen.
Okay, egal. Also eigentlich der grobe Action-Fachmann hat hier diese filigrane
Kampf der Götter, nee, wie hieß er? Titan. Kampf der Titanen, ne?
Ja, einen davon hat er gemacht. Ja. Den ersten oder den zweiten? Wer weiß das? Naja, egal.
Der hat auf jeden Fall nicht an The Burrows mitgemacht. Der
hat nicht mitgemacht.
Also Stephen King, Spielberg, alles so ein bisschen
Adventure Things.
Mit Rentnern.
8 Folgen, genau. Binge-Marathon am 21.05.
Freue ich mich schon sehr drauf. So, 22. Mai, da kommt eine deutsche Serie zur ARD-Mediathek und die heißt Stardust Hotel. Eine Serie, die allein schon wegen ihres Genres Interesse weckt. Das ist nämlich eine deutsche Science-Fiction-Romcom im Weltraum. Worum geht es? Das Stardust Hotel ist ein heruntergekommenes Weltraum-Grand Hotel, das in der Umlaufbahn der mittlerweile unbewohnbaren Erde umhertreibt. Und in dieses platzt eines Tages eine junge, ruppige Frau namens Nia, die das Hotel von ihrem Onkel geerbt hat. Die will das Hotel eigentlich nur verkaufen, um ihre horrenden Schulden zu bezahlen. Aber dafür muss der Laden erstmal wieder in Schuss gebracht werden und einen Stern erhalten. Weil nur dann ist er etwas wert, wenn das Hotel einen Stern hat. Und so lernt dann Nia die Belegschaft des Stardust näher kennen. Das wären Chef-Concierge und Androide Adam, eine unerfahrene Page namens X, die Technikerin Yakumi, der schnippische Automat Smarty, gesprochen von Detlef Puck, und Dauerhotelgast Verosu, eine hunderte Jahre alte, von Schönheits-OP erhaltene Dame von der Erde. Genau, und in jeder Folge begrüßt dann das Stardust irgendeine neue, immer neue kuriose Gäste, während die Deadline für den Verkauf näher rückt. Genau, ich übernehme jetzt mal keine Garantie, dass die Serie auch gut ist. Das ist ja auch immer ein gefährliches Spiel bei der ARD-Mediathek, ob die Serie dann wirklich gut ist oder cringe. Aber allein so als so eine Seltenheit deutsche Sci-Fi-Comedy ist das schon, denke ich, ein Blick wert. Und es hat schon so, wenn man sich die Bilder anschaut, so einen gewissen Retro-Sci-Fi-Low-Budget-Charme. Also wenn da so blinkende LED-Würfel auch auf Rädern durchs Hotel düsen, dachte ich schon, ein bisschen Billo Star Wars oder so. Wo ja auch immer irgendwas irgendwie über den Boden düst. Genau. Wirkt alles so ein bisschen zusammengeschustert, hat eigentlich schon so einen gewissen Charme.
Also ich hat bis vor ein paar Tagen auch noch nie was von dieser Serie gehört, aber ich bin irgendwie neugierig. Irgendwie will ich wissen, was dahinter steckt. Und ich meine, was ist, wenn das wirklich ganz charmant ist und vielleicht sogar so eine Feel-Good-Serie ist, so du driftest für ein paar Minuten in dieses Stardust Hotel ab, bevor du wieder zurück in die harte Realität des Alltags gehst.
Genau. Insgesamt gibt es 7 Folgen à 25 Minuten und alle könnt ihr dann ab dem 22. Mai in der ARD-Mediathek streamen. Und dann hast du jetzt noch eine Serie mitgebracht, auf die ich mich auch sehr freue.
Oh ja, ich glaube, das ist die Blockbuster-Serie.
27. Mai.
Mais, genau, 27. Mai. Bei Amazon Prime sind wir mit Spider-Noir am Start. Endlich mal eine neue, coole, extrem aufregende Marvel-Serie, die nicht einfach nur wirkt, wie als ist sie halt das nächste Spin-off, was von irgendeinem anderen Spin-off ausgekoppelt wurde. Auch wenn es theoretisch der Fall ist.
Wehe, das war jetzt ein Agatha All Along Diss.
Nein, das war. Nein. Ich bin auch hier auf Agathas Seite. Ich weiß gar nicht, gegen was ich so gerade indirekt geschossen habe. Es war, glaube ich, eher so diese allgemeine Superheldenmüdigkeit, die du ja hast. Und wir kommen ja irgendwie aus dieser Ära, wo gerade Disney Plus ja wahnsinnig viel einfach in Auftrag gegeben hat, was alles nicht so wirklich prickelnd war und gezündet hat. Außer natürlich She-Hulk und Agatha All Along und keine Ahnung, was gab's noch?
Zuletzt Wonder Man. Was ja auch so komplett
nicht
so
ein
in so
eine, Fan von, gell?
Nicht, auch nicht, aber es ging auf jeden Fall in so eine ganz andere Richtung nochmal. So
genau.
Entfernt vom Superheldentum.
Ja. Und da ist ja jetzt vielleicht auch Spider-Noir ganz interessant. Also das findet bei Amazon Prime statt und ist eigentlich, also was heißt eigentlich? Es ist im entferntesten Sinne eine Auskopplung von den Spider-Verse-Filmen. Da gab es ja schon mal die Nicolas Cage-Figur Spider-Noir, die da in Schwarz-Weiß in diesem sehr knallbunten Film auftaucht und sehr grimmig durch die durch die Gegend läuft. Man hat das Gefühl, selbst wenn er in dem sonnigen New York von den Film sich bewegt, dass es in seiner Welt nur regnet und jetzt lernen wir endlich seine Welt kennen. Allerdings gar nicht mal im Animationsgewand, sondern tatsächlich ist es eine Live-Action-Serie. Nicolas Cage spielt auch wirklich diese Rolle. Das ist auch ein ziemlich großer Coup, dass das so geklappt hat, einen großen Namen wie Nicolas Cage mal schnell für eine Gastrolle irgendwie, wo er nur seine Stimme leihen muss, zu casten, ist die eine Sache, ihn dann auch wirklich für mehrere Folgen unter Vertrag zu bringen von einer Serie, die potenziell auch für eine zweite Staffel oder so verlängert wird, ist eine andere Sache, hat aber jetzt endlich stattgefunden. Ich weiß gar nicht, wann das Projekt angekündigt wurde. Es ist mehrere Jahre her und man war immer so an dem Punkt, kommt es jetzt oder kommt es nicht? Und jetzt kommt es sogar gleich doppelt. Nämlich, Achtung, das ist in Schwarz-Weiß und in Farbe erhältlich bei Amazon Prime. Was halt darauf zurückgeht, ich denke, in Farbe für alle Menschen, die sich nicht an was Schwarz-Weißes herantrauen. Aber ich glaube, so die wahre Version der Serie wird schon die Schwarz-Weiß-Version sein, weil das Ganze inspiriert ist von dem Genre des Film-Noirs. Also da sind wir in Bilderwelten, wo es ganz viele Schatten gibt, wo ganz viele zwielichtige Gestalten um die Ecke stehen und schon irgendwie ihr Messer rausgezogen haben, um jemanden um die Ecke zu bringen, wo eben grimmige Blicke geworfen werden, wo man verführerische Figuren trifft, wo man in Nachtclubs sich irgendwie die Zeit um die Ohren haut, wo es Verbrechen aufzuklären gilt.
Wo eine femme fatale beim Privatdetektiv ins Büro kommt und nach jemandem suchen lässt.
Genau, das ist eigentlich die Standardprämisse eines Film-Noirs. Max hat das perfekt auf den Punkt gebracht. Wir sind auch passend dazu nicht im New York der Gegenwart oder so, sondern im New York der 30er Jahre, also ein Period-Setting in der Serie. Und ganz funny, Nicolas Cage hat gesagt, seine Hauptfigur ist inspiriert zu 70% von Humphrey Bogart, was ja so eines der Gesichter eigentlich des Film-Noirs ist mit Die Spur des schwarzen Falken, ist ja eigentlich auch einer der ganz wichtigen großen Film-Noirs oder Tote schlafen fest, The Big Sleep, auch sehr zu empfehlen. Und 30% sind inspiriert von Bugs Bunny, der ja eigentlich eher so für ganz viel Nonsense und Slapstick und sowas steht. Also eigentlich ein Pol, der gar nicht in die grimmige, ernste, düstere, trostlose Welt eines Film-Noirs hineinfasst. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das so sich in der Serie anfühlt.
Sein Kopf ist sowieso so crazy. Hat er nicht auch in einem Interview gesagt, dass er die Rolle so angegangen ist, dass er spielt eine Spinne, gefangen im Körper eines Menschen. Und kein Menschen, der eine Spinne ist, sondern eine Spinne in einem Körper eines Menschen ist.
Ich meine, im Jahr 2026, da sind wir ja schon einiges von Nicolas Cage gewohnt, aber vielleicht könnte auch diese Performance legendär werden.
Nach Long Legs kommt Eight Legs.
Den hast du gut vorbereitet. Genau, wen haben wir denn noch so? Wir haben Black Cat als Figur gespielt von Lee Jun Lee. Black Cat bzw. Cat Hardy, wie sie mit bürgerlichen Namen heißt, auch inspiriert von Schauspielerinnen, die damals zu dieser Zeit im Film noch vertreten waren. Anna May Wong, Rita Hayworth, Lauren Bacall wären das so Namen. Das finde ich schon spannend, dass das so auch mit der Filmgeschichte verbunden ist, dass du einerseits irgendwie dieses Superhelden-Setting hast, auf der anderen Seite was sehr filmhistorisch Inspiriertes und dann mal gucken, was dabei in Serienform herauskommt. Ich glaube, für Marvel-Fans wird es auch einiges zu entdecken geben. Wir haben nämlich noch Figuren wie den Sandman, Flint Marko, gespielt von Jack Huston, der ja auch mit Boardwalk Empire ganz gut in so eine Gangster-Umgebung hineinpasst. Wir haben Brandon Gleeson, der mir wahrscheinlich am meisten bekannt ist aus den Harry Potter-Filmen, aber im Superhelden-Verfilmungskontext vor ein paar Jahren in Joker 2 zu sehen war, wo er mit einer süßen, goldenen Stimme gesungen hat. Mal schauen, ob er das hier auch tut. Ich glaube eher nicht, weil er spielt den Gangster-Mafia-Boss Silvermane, mit dem, also das wird, glaube ich, so der große Hauptbösewicht in dieser Serie werden. Und dann als einen Handlanger hätten wir zum Beispiel noch Tombstone, gespielt von Abraham Popula, den man aus dem tollen Film Ballerina kennt, mit Anna de Armas in der Hauptrolle. genau, wen haben wir noch? Robbie Robertson, noch eine weitere Marvel-Figur, kein Superheld, kein Bösewicht, sondern ein rasender Reporter. Ganz wichtig, Reporter haben die wichtigsten Informationen. Ist er auch in der Spider-Man-Lore-Tief verbunden? Peter Parker, oft beim Daily Beagle unterwegs, aber hier gleich auch die richtige Stellung. Peter Parker ist natürlich nicht der Protagonist der Serie, sondern wir haben hier Ben Reilly als die Spider-Man Identitätenfigur. Das ist ein Begriff, den niemand in diesem Kontext sagt, aber ihr wisst, was ich meine. Spider-Man hat mehrere verschiedene Menschen, die sich die Maske überstülpen. Genau, was bleibt noch zu sagen? Wer steckt hinter dem Projekt? Oren Usiel, eher so bekannt für Comedy-Sachen, 22 Jump Street, da hat er auch hier mit Phil Lord und Chris Miller zusammengearbeitet, die wiederum die Spider-Verse-Filme produziert haben. Ansonsten so Action-Comedy, The Lost City hier mit Sandra Bullock, Brad Pitt, Channing Tatum, aber auch, keine Ahnung, Fantasy-Action, Sci-Fi-Stoffe, Cloverfield Paradox vermutlich nicht das beste Aushängeschild und Mortal Kombat, naja. es könnte sein, dass Spider-Noir vielleicht seine beste Arbeit wird, die er bisher so im Kreis der bewegten Bilder auf die Beine gestellt hat. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Serie, ich glaube, du auch.
Ja, weil das nochmal so eine, einfach so bekannte Figuren aus dem Marvel-Kosmos, aber so komplett anders.
Ja, so rekontextualisiert. Und ich habe
vielleicht
auch,
so wie The Penguin.
Ja.
Dann, was ja auch so komplett comicfiziert wurde.
Ich hoffe, dass es schon noch so Comic-Elemente hat, gerade wenn du halt in diesem 30er-Setting drin bist, dass du dich vielleicht so, also ich denke halt automatisch bei diesen Schwarz-Weiß-Bildern an sowas wie Sin City. Und Sin City lebt ja wahnsinnig davon, dass diese Bilder sich anfühlen, als wären es wirklich Panels, die du aufklappen könntest, in die du reingehen würdest, wo auch mal mit Kontrasten gearbeitet werden, die keinen Sinn ergeben oder so, sondern halt so überstilisiert. Dafür haben sie jetzt echt eine Stylevorlage für überstilisierte Bilder.
Und die Comic-Elemente gibt es ja trotzdem, sieht man ja auch im Trailer, dass er sich durch New York schwingt in seinem Trenchcoat.
Also das ist, glaube ich, das größte Verbrechen, was man machen kann. Spider-Man-Film machen, ohne da irgendjemanden durch New York schwingen zu lassen. Das ist ja das Spider-Man-Ding eigentlich.
Und dann gibt es halt so typische Sachen wie bei Spider-Man. Es gibt einen Bösewicht, der mit elektrische Blitze schießt, einen, der Feuer hat, und es gibt den Sandman, und das Ganze halt hier durch die Linse von Film Noir. Ja. Finde ich eigentlich ganz spannend.
Was bist du zuerst schauen? Schwarz-Weiß oder Farbe? Oder schaust du Farbe überhaupt? Oder schaust du beides gleichzeitig? Oder
musst du eigentlich schon beides gucken? Das hat so, ich habe auch die Trailer, wenn man die nacheinander guckt, der farbige Trailer hat nochmal so einen ganz anderen Vibe, finde ich. Der hat noch was Comichaftiges.
Total, oder? Ich könnte mir auch vorstellen, was ist, wenn das dann wirkt wie halt wirklich so ein Technicolor-Film, die ja auch ganz prächtig aussehen. Also was ist, wenn klar, die Schwarz-Weiß-Version, haben sie gesagt, wird so die definitive Version sein, aber was ist, wenn sie sich wirklich bei den Farben auch Gedanken gemacht haben und das dann nicht nur so ein Zweitprodukt ist, was halt auch mit veröffentlicht wird.
Und sieht ja auch so aus. Also ich meine, dafür, dass das so ein Zusatz ist, die Farbversion, sieht die schon besser aus vom Look her als jede Netflix-Serie. Bessere Farben. Endlich mal richtige Farben.
Oh ja.
Die du wahrscheinlich demnächst bei Star Wars nicht bekommst im Kino. Oder auch etwas, wofür Marvel nicht bekannt ist, für Farben.
Ja, Farben, komplizierte Geschichte, aber bei Spider-Man habe ich große Hoffnung.
Ich sehe schon deine Kritik an Spider-Noir, es ist alles nur grauer Matsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, am 27.05. kommen auch alle auf einmal, sonst glaube ich, kommen.
Acht Folgen. Ja.
Große Freude. So, nächste Serie am 28. Mai. Und jetzt einmal tief durchatmen und diesen Moment spüren, Matthias. Es kommt Achtsam Morden Staffel 2 bei Netflix.
Mein inneres Kind ist ganz bei mir.
Dein inneres Kind will morden. Das ist nämlich die Vorlage für die zweite Staffel. Die erste Staffel war ja, adaptierte den Carsten Duss Roman Achtsam Morden. Und die Buchreihe, die hat mittlerweile schon 5 Bände. Die geht dann auch weiter mit Buch 2. Das Kind in mir will achtsam morden. Und ich denke mal, dass die auch in Staffel 2 jetzt adaptiert wird. Genau, ein deutsches Netflix Original mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Und wir erinnern uns zurück, in Staffel 1 ging es um den dauergestressten Anwalt Björn Diemel, der dank eines Achtsamkeitstrainings Methoden fand, um einen stressigen Alltag zu meistern. Dabei wurde er unerwartet zum Mörder und ungewollt zum Drahtzieher eines Mafia-Clans, was halt so passiert, während er dann mit Ruhe und Achtsamkeit versuchte, aus dem Chaos irgendwie wieder rauszukommen. Und in Staffel 2 scheint Björn sein Leben jetzt erstmal im Griff zu haben. Die Beziehung zu seiner Tochter Emily ist besser, er ist selbstständig und hält die Lügen abwesender bzw. achtsam abgeschaffter Mafiosis aufrecht. Aber nur scheinbar, denn Björn kommt einfach nicht zur Ruhe und erfährt durch seinen Coach Joschka Breitner, ich liebe diesen Namen, sein inneres Kind ist daran schuld und jetzt muss er zusätzlich dann auch noch Konflikte aus seiner eigenen Vergangenheit bewältigen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn die Stressfaktoren werden natürlich nicht weniger in seinem Leben. Dann gibt es zum Beispiel noch die Polizei, die noch einen Mörder sucht und ein entführter Gangster von ihm, der vielleicht auch aufmüpft.
Klingt gut.
Klingt gut. Hast du da schon reingeschaut?
Nee, ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich habe die erste Staffel geschaut, also werde wahrscheinlich auch die zweite schauen.
Ja, ich war auch großer Fan des ersten Buches, deswegen werde ich jetzt auch die zweite Staffel.
Aber hast du Buch 2 schon gelesen, oder?
Nee.
Okay, also erst die Serie und dann das Buch.
In der ersten Staffel habe ich es umgekehrt gemacht, da habe ich gesagt, jetzt warte ich auf die Serie. Mal gucken. Die erste Staffel war ja schon sehr nah am Buch, ob das jetzt dann auch in der zweiten Staffel so ist. Mal schauen.
Mal schauen.
Es geht auf jeden Fall um ein Kind, was vielleicht morden möchte.
Nicht nur vielleicht.
So, und jetzt haben wir noch zum krönenden Abschluss ein Sci-Fi-Schmankerl bei Apple TV+.
Ein Schmankerl.
Ich freue mich. Am 29. Mai
Genau, hier der For All Mankind Hype Podcast stellt euch das For All Mankind Spin-off vor. Also erstmal, wir müssen ganz kurz festhalten, wie unglaublich es ist. Wir sind im Jahr 2026 angekommen und wissen, dass For All Mankind nicht nur 5 Staffeln kriegen wird, die 5. läuft ja gerade, sondern tatsächlich auch noch eine 6. Das heißt, alle ursprünglichen Pläne sind erfüllt von der Apple-Serie, wo eigentlich seit 5 Jahren die Leute nur drauf warten, dass sie endlich abgesetzt wird. Aber nein.
Die sie gucken nicht.
Ja, aber so, wenn du, keine Ahnung, irgendwie
man
so.
Man erwartet das so. Niemand guckt diese Serie. Ne?
Weil du so viele Streaming-Originals hast, die so gut sind, aber dann viel zu früh eben abgesägt werden. Und Apple TV Plus, nicht mehr Plus, einfach nur Apple TV zum Glück, kein Streamer ist, der so eine harte 3-Staffel-Regel und mehr nicht, wie Netflix zum Beispiel hat, sondern die einfach gesehen haben, okay, wir haben ja was verdammt Gutes gemacht und das entwickelt sich mit jeder Staffel weiter. Wenn ihr euch erinnert, wir fangen in den 60er Jahren an, lernen da so einen alternativen Einstieg in die Geschichte kennen. Nicht die Amerikaner sind die Ersten, die auf dem Mond landen, sondern die Sowjetunion schicken einen Kosmonaut auf den Mond und von da an wird das Space Race auf 100 hochgeschaltet und inzwischen sind wir viele Dekaden später auf dem Mars und bekriegen uns gegenseitig. Also wie sich diese Serie entwickelt und entfalten hat, ist phänomenal. Und jetzt gibt's on top auch noch ein Spin-off, also das hätte sich vermutlich niemand träumen lassen. Star City heißt das Ganze und wir sind wieder zurück in der Vergangenheit.
Wenn euch das alles zu viel Sci-Fi war, gehen wir wieder zurück ins Jahr 1969.
Ja, vergesst den Mars, vergesst den Mond. Die Frage ist ja eigentlich, wie kommen wir auf den Mond? Das haben sich in den 60er Jahren ganz viele Menschen in der UdSSR gestellt. Star City ist der Name quasi des Kosmonautentrainingzentrums in Russland, wo wir uns hier einfinden werden. Rice Evans. Evans?
Iphans?
Iphans? Oh Gott, wie spricht man
mit
auch?
F, ne?
Ja, Iphans.
Chris Iphans.
Ja, Gott, Iphans. Das ist echt ein komplizierter
Otto Hohenturm aus House of the Dragon.
Otto Hohenturm aus House of the Dragon. Oder für mich für immer der Bösewicht aus The Amazing Spider-Man 1. The Lizard.
Hat er nicht auch in Venom 3 eine Rolle gehabt?
Aber das war eine völlig andere Rolle. Nur um uns Marvel-Fans richtig zu ärgern und zu nerven und zu verwirren.
Reden wir über Chief Designer. Seine neue Rolle.
Genau, Chief Designer. Er wird Raketen bauen, Triebwerke machen. Und ich muss auch sagen, es ist im Endeffekt so die andere Medaille, die wir jetzt kennenlernen, so die andere Perspektive. Von bisher waren wir eigentlich nur auf dieser amerikanischen Seite. Die Sowjets haben natürlich auch immer eine Rolle gespielt. Es gab auch immer Figuren, die direkt eine Verbindung hatten, beziehungsweise direkt von da gekommen sind. Aber so territorial waren wir immer im Westen, beziehungsweise der westlichen Seite des Weltraums, wenn man diese Seite irgendwie definieren kann. Die Sowjets waren mehr oder weniger immer die Bösen, so als große Macht irgendwie. Und ich glaube, das wird sich jetzt mit dieser Serie auch ändern, dass wir da deutlich mehr Graustufen kennen. Figuren, mit denen wir mitfiebern und hoffen, dass sie es irgendwie hinkriegen, jemanden auf den Mond zu schicken, in den Weltraum zu schicken, vielleicht dann später auch auf den Mars. Wer weiß, wie lang diese Serie...
Ich kann übrigens sagen, damit beginnt die Serie.
Also damit
die beginnt
die Serie.
Genau, okay. So, wie auch For All Mankind begonnen hat mit der ersten Mondlandung. Nice.
Du darfst wahrscheinlich noch nicht mehr sagen. Achso, macht sie dann auch so Sprünge? Weil For All Mankind hat ja schon bei Folge 5 dann diesen ersten großen Cut gehabt, wo wir...
Ich glaube,
vorgegangen sind.
Ja, ich glaube, der Sinn dieser Serie ist, das Ganze dann langsamer zu erzählen. Da hatte ich auch in Interviews gelesen, wenn sie mehrere Staffeln bekommen würde, würde sie auch immer linear weiterlaufen und keine 10 Jahre Sprünge machen.
Das heißt, dann brauchen wir 100 Staffeln, bis wir beim Mars sind.
Also im Prinzip spielt die Serie parallel zu den ersten 4 Folgen von For All Mankind, könnte man sagen.
Okay.
Und hat einen komplett anderen Vibe. Also natürlich, es gibt auch so Weltraumzeugs, aber das ist eher so ein kleiner Teil der Serie, weil was dann für Aktionen gestartet werden, wen wir auf den Mond schicken und so, das wissen wir aus For All Mankind schon, was da passiert. Viel spannender ist halt dieses ganze Paranoia-Thriller, Polit-Thriller-mäßige, weil du hast halt das Star City, diese Basis, auf der dann halt, auf der einen Seite hast du da die Wissenschaftler und den Chief Designer, die so dieses Herz von For All Mankind verkörpern, so, ja, wir sind jetzt auf dem Mond gelandet, er möchte aber am liebsten weiter, was ist das Nächste, wie können wir alles vorantreiben, aber wir befinden uns halt eigentlich in der Sowjetunion, die halt eher nicht für Fortschritt, sondern für Stagnation zu dieser Zeit steht und da hast dann so diesen paranoiden KGB, die da halt auch stationiert sind und das ist so ein riesiges Spannungsfeld, was sich da ergibt und du hast dann halt im Zentrum die Kosmonauten und ihre Familien, die dann halt in diesem sehr prekären Umfeld leben müssen.
Sieht man da viel von diesen ganzen Anlagen, die sie gebaut haben, um die Raumschiffe und so weiter zu konstruieren, weil ehrlich gesagt, das ist so ein Rabbit Hole, wo ich gerne und auch mit ein bisschen Ehrfurcht reinfalle, wenn du diese riesigen Hangar siehst oder diese Raketenüberreste, wo alles diese Lost Places, die da fotografiert werden. Und ich gucke das immer an und denke mir, das ist was der unheimlichsten Dinge, die ich je gesehen habe. Und eigentlich steht es ja irgendwie so für Fortschritt, für wir fliegen hoch in den Weltraum. Aber dann guckst du irgendwie diese Trümmer, diese Überreste von einer Welt an, wo manchmal fast wie aus so eben einer Serie oder einem Film wirken. Und darauf bin ich eigentlich am gespanntesten, dass das dann quasi so die Konstruktion des Ganzen beleuchtet.
Vor allem so die Technik sieht halt auch wieder so aus wie 1969, hast du so diesen schönen Retro-Charme.
So eine richtige Ausstattungsserie wahrscheinlich auch.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wirkt, hat mich so ein bisschen an das Leben der anderen erinnert, weil es geht halt viel halt, dass jeder Charakter wird abgehört und jeder hört sich und bespitzelt sich gegenseitig und dann kommt heraus, dass die Amerikaner irgendwie an Pläne für eine Mondbasis gekommen sind und dann dreht der KGB durch und jeder wird überwacht und es ist tense.
Oh Gott, ja. Ich glaube, das wird sehr gut. Ja. 8 Folgen sind das wieder, wöchentlich bei Apple TV Plus, leider nicht für einen großen Binge, aber dafür wird die For All Mankind-Ära dieses Jahr ein bisschen länger laufen, weil es geht ja wirklich direkt ineinander über. Wir haben das Finale und dann eine Woche später
Star City.
Welcome to Star City.
Damit sind wir aber jetzt auch durch mit unserer Monatsvorschau. Ich hoffe, unter den vorgestellten Serienstarts war auch der ein oder andere interessante für euch dabei, den ihr euch jetzt auf die Merkliste setzen könnt. Setzt euch Star City auf die Merkliste und alle anderen auch. genau, eine Übersicht mit allen Titeln und Startdaten und wo ihr streamen könnt, findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Dort sage ich erstmal danke, Matthias, für die Serien, die du mitgebracht hast.
Danke fürs Einladen.
Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.